Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Als noch US-Präsident Joe Biden vor wenigen Tagen seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gab, da reagierte der sonst so hanseatisch unterkühlte Bundeskanzler Olaf Scholz nahezu emotional. Auf X dankte er seinem Freund Joe Biden. Er habe sich mit ihm sehr gut verstanden und folgte damit sicherlich nicht nur dem Protokoll, sondern auch der Neigung, sich mit einem Gleichgesinnten zu verbinden. Echte Freundschaft ist nicht berechnend, noch nicht einmal in der Politik.
Ich glaube, Freundschaft ist ein Talent, das haben manche Menschen mehr und manche weniger. Es ist auch etwas, was man bewundern kann.
So sagte es Ronen Steinke, leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, neulich in diesem Programm. Wir setzen heute unsere Sommerreihe über die Freundschaft fort. Heute mit der Frage, wie wir gegenwärtig auf vertraute Verbindungen blicken. Drucke und Grafiken sind nicht immer die besten Freunde der Malerinnen und Maler in der Kunstgeschichte gewesen. Die Techniken galten eher als Handwerk denn als Kunst. Der Künstler Hub Grieshaber wollte das in den 1950er Jahren ändern. Jetzt sind einige seiner Werke in Murnau zu sehen. Und was passiert, wenn die Klassik als Musikrichtung sich für mehr Diversität öffnet, das zeigt das Cinecor Orchestra. Ein Orchester, das gegen die weiße und männliche Dominanz innerhalb der Klassik erfolgreich anspielt. Wie soll man leben? Schon für Sokrates war ein sinnvolles Leben ohne die Freundschaft nicht vorstellbar. Lange Zeit, jahrhundertelang, interessierte sich nur die Philosophie für die Freundschaft als Beziehungsform. Die Soziologie, eine Wissenschaft, die es immerhin schon seit dem 19. Jahrhundert gibt, nahm sich erst sehr viel später des Themas an. Dabei geht es hier doch um universale Beziehungen. Dennoch streiften die meisten großen Soziologen das Thema allerhöchstens am Rande. Erst 2016 erschien ein einführendes Werk, eine Einführung in die Freundschaftssoziologie. Innerhalb unserer Sommerreihe Freund und Feind habe ich mit einem der Autoren dieses Buchs, Janosch Schubin, gesprochen. Schubin ist Soziologe an der Universität Kassel und forscht dort zu Themen wie Freundschaft und soziale Netzwerktheorien. Und ich habe ihn zunächst gefragt, warum die Freundschaft in der Soziologie so lange vernachlässigt worden ist.
Oh, da kann man unterschiedliche Antworten zu geben. Die eine ist, glaube ich, dass Freundschaft bei uns in so eine freiwillige Sphäre reingerückt ist. So, das ist auch eine historische Veränderung. Freundschaften hatten lange auch materielle Pflichten, auch harte Pflichten wie Schutz vor Gewalt. Aber bei uns ist Freundschaft ja letzten Endes wirklich diese, ich sag's mal etwas salopp, Freizeitbeziehung geworden. Ne? Das heißt, es gibt wenig rechtlich kodierte Ansprüche an Freundschaften und das macht sie für den Sozialstaat halt ungreifbar. Und da ganz viel Soziologie sich letzten Endes um den Sozialstaat dreht, also Forschung ist, die irgendwie dafür sorgen soll, dass der Sozialstaat besser funktioniert, taucht es nicht auf. Das ist eine Sache. Eine andere ist, dass die Klassiker sich damit kaum beschäftigt haben. Da gibt es bei den sozusagen Gründervätern der Soziologie nur ganz wenig. Und dann ist daraus nie so eine eigene Tradition entstanden. Und das hat dann so Fahrtabhängigkeiten einfach. Wenn da keine Tradition ist, dann kommt man mit so einem Thema um die Ecke und die Kollegen können das nicht einordnen und wissen nichts damit anzufangen. Ja, und dann, glaube ich, ist noch so eine andere historische Komponente, ist diese, ich sag mal, etwas ungewöhnliche Situation seit dem Zweiten Weltkrieg mit diesen engen, dichten Verwandtschaftsnetzwerken und diesen starken Kernfamilien. Das ist historisch gesehen eine ziemlich sonderbare Situation, zumindest in Europa, die so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Freundschaft vielleicht nicht mehr so im Blick war, wie das historisch gesehen eigentlich immer der Fall war.
Ist das nicht immer noch so, dass es eine deutliche Priorisierung gibt? Erst die Familie, dann die Verwandtschaft, dann vielleicht noch andere Formen der Liebe, dann erst die Freundschaft? Stichwort Blut ist dicker als Wasser.
Ja, das hängt so ein bisschen von den Lebensphasen ab tatsächlich. Also wenn man junge Leute fragt, würden die das so, sagen wir mal, 15 bis 30, würden die das vermutlich nicht unbedingt immer unterschreiben. Aber so aufs Ganze der Gesellschaft gesehen ist es schon so, dass die im engeren Sinne Kernfamilienbeziehungen natürlich eine sehr, sehr hohe Relevanz für die Leute haben. Häufig auch als die wichtigsten Beziehungen gelten, die Partner auch als die wichtigsten Beziehungen gelten. Was dabei aber so ein bisschen aus dem Blick geraten ist, ist einerseits, dass Freundschaft ja gar nicht an der Familie aufhört oder anfängt, sondern häufig oder historisch gesehen sind Freunde ganz häufig Verwandte oder Familienmitglieder gewesen. Freundschaft fängt ja nicht da an, wo die Familie aufhört und umgekehrt. Das macht es auch ein bisschen schwierig.
Ich habe das gerade bewusst benutzt, dieses Sprichwort Blut ist dicker als Wasser, weil Sie in Ihrem Buch sehr schön erklären, dass dieses, Ja, ich nenne es mal so dieses Sprichwort, es ist nicht wirklich eigentlich genau verkehrt herum richtig wäre. Blut ist dicker als Wasser, heißt ja erstmal, Familie geht immer vor und hat tiefere Verbindungen und Bande als eine Freundschaft.
So wird es heute aufgefasst, genau. Aber historisch gesehen ist das ein alttestamentarischer Spruch und das Blut, das da referenziert wird, ist das Blut des Freundschaftsschwures. Also Beziehungen, die man im Blut eingeht, sind solche, die man halt über Rituale des Bluttausches eingeht. Das sind klassische Freundschaftsrituale. Während die Beziehung im Wasser, damit ist das Geburtswasser gemeint.
Ja, aber diese Art von Blutschwüren, die früher eine Freundschaft vielleicht initiiert haben, das gibt es heute nicht mehr. Sie haben es beschrieben, geblieben ist so eine Art Freizeitnimbus, ein bisschen flapsig gesagt vielleicht. Oder gibt es eine andere Vereinbarung, wie man überhaupt jemanden als Freund gewinnt? Gibt es da ähnliche, ja, Schwüre?
Ja, ich glaube, das Ritual selber hat sich immer wieder verändert. Rituale, gerade solche Rituale, um Beziehungen herzustellen, sind natürlich auch flexibel. Das mit dem Blut ist bei uns so, wenn man so will, wie so eine Schablone, wie so eine alte Geschichte, die Leute verstehen. Und das kann man aber auch anders machen. Also,
wie?
Eine ganz klassische Variante davon ist, man spuckt sich in die Hände, ja? So, ne? Diese Variante, die kennt man aus seiner eigenen Jugend vielleicht noch. Aber das wird halt häufig auch anders gemacht. Also man traut sich Geheimnisse an, wechselseitig. Von der Sache des Rituals her würde ich sagen, was die alle gemeinsam haben, ist, dass man Formen findet, die eigene Person dem anderen zu übergeben und den anderen aufzunehmen, in sich aufzunehmen. So, Blut ist so der Klassiker, das wurde ja auch häufig vermischt und getrunken und die Idee war immer, im Blut sitzt die Seele. Und man hatte dann die Seele des anderen in sich aufgenommen, die lebte dann in einem. Da gibt es so schöne Aufzeichnungen von solchen Schwüren aus den 30er Jahren bei den afrikanischen Asande, wo man dann nachvollziehen kann, wie das funktionierte. Also man hatte dann wirklich die Vorstellung, das Blut spricht von innen heraus zu mir. Es bedroht mich, wenn ich meine Schwüre nicht erfülle und es wird wütend, wenn ich meinem Freund nicht treu bin. So, also der lebt dann in einem. Und mit Geheimnissen ist das aus meiner Sicht ähnlich. Das heißt, man versteht den anderen besser, man ist auch verletzbar durch den anderen. Das heißt, der weiß ja Dinge über einen, die andere nicht wissen sollen. Und gleichzeitig, wie soll man sagen, hat man immer klareres Bild vom anderen, erlebt viel stärker in einem, weil man einfach diese Geheimnisse kennt.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie man Freundschaften beginnt, vielleicht auch mit welchen Ritualen. Wie beenden wir eine Freundschaft? Also das Problem ist ja, dass Freundschaft im Vergleich zu der Ehe etwa nicht institutionalisiert ist und deswegen gibt es ja eigentlich auch keine klar vereinbarten Regelungen, wie man eine Freundschaft beendet. Wie kommt man da raus, wenn man es will? Und ist das vorteilhaft, wenn man eine Freundschaft beendet oder sollte die immer weitergehen?
Der typische Fall bei uns ist eigentlich, dass man die Freundschaften einschlafen lässt. Und das heißt eigentlich, die sind dann im engeren Sinne eigentlich nicht beendet. Also das Kriterium von Max Weber, das ist so einer der Gründerväter der Soziologie, für das Bestehen einer Beziehung ist, dass die Chance besteht, dass sie wieder aufgenommen wird oder dass sie aktualisiert wird. Unter diesem Kriterium werden die meisten Freundschaften halt bestehen einfach weiter. Die schlafen halt nur ein und gehen dann in so einen Dornröschenschlaf. Und das ist aus meiner Sicht auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, das ist, würde ich sogar sagen, eine von den ganz praktischen Einrichtungen von Freundschaft. Diese eingeschlafenen Freundschaften sind häufig sowas wie eine stille Bindungsreserve und auch Unterstützungsreserve, die man wieder auffrischen kann unter bestimmten Gesichtspunkten. Dann gibt es wirklich Freundschaftsbeendungen, gibt es auch. Eine Sache, die typisch sind so Verratserzählungen. Das können aber auch so feinstofflichere Sachen sein, wie man hat die politischen Ansichten, haben sich sehr weit auseinander navigiert und man gerät darüber ineinander in Konflikt. Ich sag mal, Sachen der wechselseitigen Verwundbarmachung, die in Freundschaften häufig stattfinden, wenn die verletzt werden, führen die dann zu Freundschaftsabbrüchen. Und da gibt es dann tatsächlich richtig deklarierte Freundschaftsabbrüche, die gibt es dann. Also da sagt man dann, jetzt ist vorbei.
Ja, dieses Jetzt ist vorbei kennt man auch aus der romantischen Liebe. Wie weit sind die eigentlich voneinander noch entfernt, die romantische Liebe und die Freundschaft? Müssen wir da strikt trennen? Können wir das überhaupt noch? Oder hat sich auch da die Freundschaft mehr Raum genommen in der heutigen Gesellschaft?
Ja, ganz strikt trennen lassen die sich nicht. Wie das in der Praxis häufig reflektiert wird, ist, dass man das in so einem Phasenmodell erzählt. Also am Anfang war die romantische Liebe und dann irgendwann wurde daraus aber eine gute Freundschaft. Das ist jetzt für Ehen nicht untypisch. Wenn man so will, Genese des romantischen Freundschaftsideals guckt und in die Genese des sozusagen romantischen Partnerschaftsideal guckst, sieht man, dass die ähnliche Fiktionen verwenden. Diese Fiktion der geteilten Seele zum Beispiel. Also sie sind sich in ihrer, ich sag mal, ideellen Konstruktion sehr ähnlich. Und dann ist es bei uns heute auch so, dass durch das, was Sasha Rosen das Queering von Lebensformen nennt, also dass unsere Lebensformen immer stärker auch einfach Elemente von queeren Lebensformen oder sagen wir, hätte man Lebensformen in homosexuellen Milieus gesagt, übernimmt, Praktiken auftauchen, die dort sehr typisch sind. Und dort ist es zum Beispiel sehr typisch, dass Ex-Partner und Partner Teil desselben Freundeskreises sind. Und diese Praktiken machen einfach den Übergang von Freundschaft zu Partnerschaft oder romantischer Liebe und von da wieder zu was anderem eigentlich sehr gängig. Und das, was das alles zusammenhält, ist letzten Endes so eine geteilte Vorstellung von, das ist Teil des Freundschaftssystems, das ist Teil der Freundschaft.
Jetzt haben wir nur noch wenige Minuten, aber eine Frage habe ich noch. Sie haben Ihr Buch 2016 veröffentlicht, seitdem ist ja viel passiert, auch an Kriegen. Planen Sie da nochmal eine Neuauflage? Hat sich die Freundschaft durch die politischen Ereignisse, durch die Kriege verändert? Ist das Bedürfnis nach tiefer Freundschaft dadurch größer geworden?
Das wissen wir tatsächlich nicht so genau. Es gibt immer wieder so Diagnosen, dass man zum Beispiel für die USA einen richtigen Zusammenbruch von Freundschaft hat. In der Pandemie gab es das auch in manchen Ländern. Aber was Sie ansprechen, wäre, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir das mal neu auflegen, vielleicht auch mit einem globalen Blick nochmal neu guckt und auch mit Blick, was auf die letzten 10, 15 Jahre passiert ist, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Die Frage ist da immer nur, Freundschaftssoziologie ist jetzt nicht etwas, was gerade gut finanziert wird. In der Forschung, ob wir das auch irgendwie hinkriegen.
Es wird nicht viel finanziert, weil es so zweckfrei ist, die Freundschaft. Liegt es daran?
Ja, das liegt ganz genau daran. In Deutschland gibt es mehr Forschungsprojekte zum Ausbau der U3-Kinderbetreuung als zur Freundschaft. Weil in Freundschaft, da das keine sozialstaatlich oder bisher nur sehr selten sozialstaatlich adressierte Beziehung ist, ja, gibt es einfach dieses ganze Drumherum nicht, das die Forschung halt auch stützt.
Der Kasseler Soziologe Janosz Schobin über Bedeutung und Verständnis von Freundschaft heute. Wenn es innerhalb der Kunstgeschichte um Gattungen geht, dann werden handwerkliche und dekorative Kunst auch heute geringer geschätzt. Das mag der Grund dafür sein, warum Werke von Helmut Andreas Paul Grieshaber, kurz Happ Grieshaber, bis heute eher selten in den Ausstellungen der großen Museen zu sehen sind. Denn Grieshaber arbeitete in den 1950er und 60er Jahren vor allem mit Holzschnitt, Druck und Grafik. Jetzt sind ausgewählte Werke im Schlossmuseum in Murnau zu sehen. Julian Ignatowitsch hat die Ausstellung gesehen.
Man könnte ihn den Pablo Picasso des Holzschnitts nennen, Happ Grieshaber. Seine Drucke waren ihrer Zeit voraus, sowie die Gemälde des Spaniers. Salopp gesagt, Picasso revolutionierte in den 1910er Jahren die Malerei, Grieshaber in den 1950er Jahren den Holzschnitt. Plötzlich war da jemand, der in meterlange Holzplatten sägte, seine Bilder auf lebensgroßes Papier druckte. Ein fast unverschämtes Unterfangen, erklärt Museumsdirektorin Sandra Uhrig und schaut sich zwischen den knapp 15 eng gehängten Bildern im ersten Ausstellungsraum um.
Wenn man jetzt hier vor diesen großen Holzschnitten steht, kann man sich das vorstellen. Also man muss ja drumherum gehen, man braucht Platz. Und das ist in den 50er Jahren eben ganz schön. Er geht ins große Format und man sieht aber, wie ihm auch dieser Platz nicht reicht. Ja, also die Formen sprengen oder die Farben gehen bis zum Rand, Druckrand hin. Und in dieser bewegten Art, wie er die Motive anlegt, sprengen sie einfach nach wie vor das Format.
Blau-lilafarbene Menschenköpfe, leidenschaftliche Liebesszenen oder plakative Friedensaufrufe. Grieshaber zieht Inspiration aus dem Privaten wie dem Politischen. Und ja, tatsächlich greift der Schwabe, der mit seiner Holzschnittrevolution schnell Berühmtheit erlangte, nicht nur kubistische Formen und fauvistische Leidenschaft auf, sondern ganz direkt auch das ein oder andere Picasso-Motiv.
So wie die gefesselte Taube, ja. Also sie nimmt jetzt natürlich auch Bezug auf Picassos Friedenstaube, aber sie ist gefesselt, sie ist auf einem brüchigen Papier gedruckt. Das Papier ist nicht weiß, das Papier ist braun und fleckig. Also es ist kein Friedenssymbol mehr, ja. Beziehungsweise ist mit dem Friedenssymbol was passiert, sie ist gefesselt.
In der Nacht, nach Ausbruch des Koreakrieges, gründete Grieshaber das Komitee der Kämpfer für den Frieden, deren einziges Mitglied er bleibt. Ein politischer Geist, ein Einzelgänger, das ist Grieshaber sein Leben lang. Gleichzeitig wird er aber auch zu einem wichtigen Lehrer und Mentor, an der Kunstschule im Kloster Bernstein und danach an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Dreimal wird er auf die Documenta in Kassel eingeladen und erhält Zeit seines Lebens zahlreiche Preise. In der Schwäbischen Alb verwurzelt, denkt und arbeitet Grieshaber immer global, mit Blick auf die Weltpolitik, wie beispielsweise das Triptychon der afrikanischen Passion belegt.
Da geht es eben auch um die Kolonisation Afrikas, was die mit Afrika gemacht hat und dieser Raketenmensch in der Mitte sozusagen, auch die Kernwaffenexperimente, die beispielsweise in Algerien stattgefunden haben. Also was die europäische Gesellschaft mit der Lebenswelt Afrikas einfach gemacht hat. Und das hat ihn bewegt, das hat ihn auch mit den Tieren, die gejagt wurden, auch zum Umweltschutz. Alles, was ihn gestört hat sozusagen, dafür fand er eine künstlerische Sprache, die er eben an den Mann bringen wollte und eben dann auch im großen Format.
Heute ist Hab Grieshaber fast ein wenig in Vergessenheit geraten. Eine große Ausstellung gab es abseits seiner Heimat in Reutlingen, zuletzt im Museum Wiesbaden. Die Schau jetzt im Schlossmuseum Murnau, wo die deutschen Expressionisten um Gabriele Münter und Wassily Kandinsky die Sammlung prägen, unterstreicht einmal mehr, wie wichtig Grieshaber für die Weiterentwicklung der modernen Druckgrafik ist. Sieht man in der Dauerausstellung Münters kleine, beschauliche Drucke von Murnau und dem Voralpenland, merkt man erst richtig, was für einen Formen- und Konventionsbruch Grieshabers riesige, wilde Holzschnitte darstellen, über die er selbst in einer SWR-Dokumentation, die es in der Ausstellung zu sehen gibt, Folgendes sagte.
Ich wähle eigentlich nicht das Format. Das Format wählt sich selbst. Ich will ja nicht monumental sein wie im 19. Jahrhundert, sondern die Idee des Holzschnitts, oder wie man so sagen kann, wählt sich so groß.
Nicht gesucht, sondern einfach gefunden. So sah der Künstler Hab Grieshaber selbst auf seine Kunst, der das Schlossmuseum Murnau gerade einer Ausstellung widmet. Julian Ignatowitsch berichtete. Mozart, Haydn und Beethoven. Die Klassik in der Musik verbinden die meisten von uns mit männlichen Komponisten, weißen männlichen Komponisten. Bis heute spielen zumeist weiße Menschen weiterhin Werke von weißen Komponisten, selten Komponistinnen, für eine weiße Zuhörerschaft. Das nahm die Musikerin Chichi Nwanolu zum Anlass, eine Stiftung für ein ethnisch vielfältiges Orchester zu gründen. Damit war das Chineke Orchestra geboren, das es nun schon seit 9 Jahren gibt. Christoph Schäffer stellt es uns vor.
Ich spiele seit 35 Jahren in Orchestern und war immer allein unter Weißen. Das war mir bewusst, aber ich hatte nie den Raum, darüber zu sprechen.
An der Hochschule behaupten sie, dich auf das Berufsleben vorzubereiten. Da ging es dann darum, wie ich mein Haar tragen sollte. Das fand ich unglaublich anmaßend.
Musikhochschulen haben jahrhundertelang Fehler gemacht und versuchen jetzt, die zu korrigieren.
Erfahrungen der Musikerinnen Chichi Nwanoku, Rosie Bergonzi und Elena Urioste mit dem männlich und weiß geprägten Musikbetrieb. Um sich eigene Freiräume zu schaffen, hat Chichi Nwanoku vor 9 Jahren in London ein Orchester für People of Color gegründet, das Chineke Orchestra.
Es sollte heute keine Sensation mehr sein, dass mehr als eine schwarze Person auf der Bühne steht und Beethoven spielt.
Oder eine afroamerikanische Komponistin oder einen weißen Klassiker.
Als wir uns zum ersten Mal trafen, wurde mir klar, das ist das erste Mal, dass das Einzige, worüber wir nachdenken müssen, die Musik ist. Wir kannten alle dieses Gefühl der Ausgrenzung, das Gefühl, nicht reinzupassen in ein Orchester oder zu versuchen, reinzupassen. Das war weg. Jeder gehörte dazu.
That feeling was gone, because everybody belonged.
In einer perfekten Welt müsste es das Chineke nicht geben, weil die Klassikbranche unsere Gesellschaft so abbilden würde, wie sie ist. Unglaublich vielfältig.
Sagt die Geigerin Elena Urioste. Doch bei Chineke geht es nicht nur darum, ein Orchester zu schaffen, in dem niemand ausgegrenzt wird, sondern auch darum, den Kanon zu erweitern. Dieses Konzert für das Blechschlaginstrument Handpan und Orchester ist eine Auftragskomposition der Komponistin Casey Kinoshi. Czineke will aber auch vergessene Komponisten wiederentdecken, wie zum Beispiel Joseph Bologne, der aus Guadeloupe nach Paris gekommen war, ein Zeitgenosse Mozarts. Gigi Nwanoku.
Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal von dem Komponisten Joseph de Bologne hörte. Ich konnte es nicht glauben, der Mann war mir völlig unbekannt. Er wird an Musikhochschulen nicht unterrichtet. Er schrieb vielleicht 14 Violinkonzerte. Er war 10 Jahre älter als Mozart. Seine Konzerte sind virtuoser, gehen eine Oktave höher. Es sind unglaubliche Stücke. All of them go an octave higher. They're amazing pieces.
Aber auch Klassik-Hits spielt das Czineke Orchestra. Vivaldis Vier Jahreszeiten zum Beispiel. Und so schafft sich das Ensemble ein begeistertes Publikum, immer geleitet von den Fragen, die die Geigerin Elena Urioste so formuliert.
Wie ermutigen wir Frauen und People of Color, Menschen jenseits der Norm derer, die in der Musikgeschichte triumphiert haben? Wie schaffen wir es, dass sie so viel Selbstbewusstsein haben bei einem Vorspiel, dass sie die Position bekommen und dort Erfolg haben?
Ein Beitrag von Christoph Schäffer über das Czineke Orchestra. Fehlen noch die Kulturmeldungen heute mit Hanna Rau und die beginnen mit einem mutmaßlichen Akt des Vandalismus.
Wish You Were Gay stand in Bregenz auf mehreren Werken der Künstlerin Anne Imhoff, ausgestellt wie Reklametafeln entlang der Bregenzer Seestraße. Die Plakate wurden nun nach Mitteilung des Kunsthaus Bregenz mutwillig zerstört. Dessen Direktor bewertete die Tat als homophobe Attacke und sprach von einem Angriff auf Kunst und Menschenrechte. Immer mehr Kritik erntet der vorige Woche verabschiedete Entwurf für den Bundeskulturetat 2025. Nun haben sich die Bundeskulturfonds zu Wort gemeldet. Die Bundeskulturfonds, das sind insgesamt 6 Fördereinrichtungen für Musik, bildende und darstellende Kunst, für Literatur, Übersetzung und Soziokultur, die sich selbst verwalten, aber maßgeblich vom Bund finanziert werden. Ihre Aufgabe ist es, zeitgenössische künstlerische Werke und Projekte zu fördern. Dafür allerdings steht den Bundeskulturfonds laut Etatentwurf im nächsten Jahr nur noch etwa die Hälfte der Mittel zu. In einem gemeinsamen Stellungnahme fordern sie Korrektur. Kritik am geplanten Kulturetat kommt auch von Filmproduzent Günther Rohrbach. In einem Gastkommentar für die Süddeutsche Zeitung schüttelt er den Kopf darüber, dass der Deutsche Filmpreis künftig ohne Preisgeld auskommen muss. Dass Kulturstaatsministerin Claudia Roth das Preisgeld gar nicht einsparen möchte, sondern lediglich umwidmen, kann den Filmproduzenten kein bisschen milder stimmen.
Der deutsche Film braucht keine zusätzliche Kulturförderung. Er ist jetzt schon mehr Kultur, als der Markt überhaupt aufnehmen kann. Woran es uns Deutschen offenbar mangelt, ist die Fähigkeit zu guter Unterhaltung, für die man sich nicht schämen muss.
Empört sich Günther Rohrbach in der Süddeutschen Zeitung. Nach dem Eklat um Mascha Gessen im letzten Jahr muss der Arendt-Preisverein in diesem Jahr nicht nur aufs Preisgeld verzichten, sondern gleich auf die komplette Ausrichtung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken. Das bestätigte die neue Vorstandsvorsitzende des Vereins, Waltraud Mainz-Stender, auf Nachfrage. Grund dafür ist demnach, dass der alte Vorstand vor seinem Rücktritt versäumt habe, die Mittel für eine Neuauflage des Preises beim Bremer Senat zu beantragen. Die Zwangspause werde aber produktiv genutzt.
Die neu gewählte internationale Jury ist deutlich diverser ausgerichtet. Die Kommunikationsstrukturen des Vereins sind deutlich transparenter gestaltet. Und das Verfahren für mögliche Preisträgerinnen berücksichtigt nun stärker das Gesamtwerk. Weitere Punkte, wie zum Beispiel die Kriterien für die Auswahl der Preisträgerin, werden zurzeit diskutiert. Kurz, so viel Anfang war noch nie, um mit Hannah Arendt zu sprechen.
So Waltraud Mainz-Stender über die Neuausrichtung von Verein und Preis. Über einen altbewährten Titel darf sich indes die Stadtbibliothek Rudolf Hagelstange im thüringischen Nordhausen freuen. Sie ist die Stadtbibliothek des Jahres 2024.
Der Rücktritt der Chefin des Secret Service in den USA, ein Thema in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allroggen am Mikrofon. Noch einen schönen Abend.